Hallo und herzlich willkommen bei NMAC Podcast Nummer 661. Wir reden über Splatoon Raiders und wir sind in diesem Fall ich, der Arne und der Sören. Hallo.
Hallo Arne und hallo Hörerinnen und Hörer.
Und der Emil, hallo.
Juhu, du hast den tollen Witz vom virtuellen Studio weggelassen. Verdammt, die Hörer werden ihn nie erfahren, nur weil wir ein zweites Mal haben anfangen müssen.
Tja.
Fehler in der Matrix.
Ich kann ja einfach die gesamte Aufnahme so einfach rausrendern und dann hören die das alles. Inklusive der Technikprobleme, die wir die letzten Glück. 20 Minuten hatten. Ja, aber ich habe ja deine Aufnahme.
Bin nur ich schuld.
Ja, nee, lieber nicht. Wir machen uns hier Mühe, das so schön wie möglich zu machen für euch. So. Mhm. Wir reden über heute Splatoon. Das war schon mal ein verkehrter Satz. Wir reden heute über Splatoon Raiders. Von dem ich ja finde, dass es gar nicht das erste Singleplayer-Spiel ist, sondern ja so der zweite Teil. Aber es ist das erste vollständige Singleplayer-Spiel aus der Splatoon-Reihe. So.
Es ist ja Splatoon Raiders as Singleplayer-Adventure, war ja quasi im zweiten Trailer das große, quasi. Ich habe anfangs sogar gedacht, das ist der Titel von dem Spiel.
Du hast ja, verstehe ich, Wir wussten ja am Anfang auch tatsächlich nicht viel von diesem Spiel. Also, ne, es kam irgendwann letztes Jahr, 2025 ist das angekündigt worden. Ich würde schätzen August oder September oder so. Und dann hat man eine lange Zeit nichts gehört. Und dann haben wir irgendwann einen Teaser gekriegt und dann tatsächlich so eine Direct, die das richtig gut erklärt hat. Und ich habe halt am Anfang gedacht, okay, es ist ein Splatoon-Spiel. Ich mag eigentlich Singleplayer-Spiele ganz gerne, aber diese Viecher, die da ankommen, das sieht alles total öde aus und habe das Spiel nicht verstanden. Und dann habe ich aber es gab so einen 7-Minuten-Trailer und dann gab es halt die Direct und die hat mir das Spiel komplett erklärt. Und dann habe ich das Spiel verstanden und gewusst, warum ich das spielen will. Und dann wollte ich das nämlich tatsächlich auch spielen. Ah, ich habe gerade die Daten.
Aber es ist üblich für die Splatoon-Titel eigentlich. Also das war schon Splatoon 2 und 3, dass da ein Teaser kommt, der eigentlich so gut wie überhaupt nichts über das Spiel aussagt. Und es hätte anhand von dem Teaser einfach Splatoon 4 sein können. Es wäre nur vielleicht ein bisschen früh gewesen für Splatoon 4 in meinen Augen. Und dann erst mit dem ersten Trailer oder mit den zusätzlichen Infos, die dann ein halbes Jahr später kommen sind, ist ja dann erst klar geworden, dass es ein Spin-off ist eigentlich. Ne? Ja. Ich meine, sie haben vorher schon den Titel bekannt gegeben mit Raiders, aber es hätte alles sein können im Prinzip. Ne?
Genau.
Ja. Ich habe die Historie übrigens gerade gefunden. Am 10. Juni 25 haben wir den Ankündigungstrailer gehabt und am 21. April 26 gab es erst den großen nächsten Trailer. Und dann gab es im Juli
also
noch ein bisschen was.
Über ein Jahr vorm Release.
Mhm. Ja, genau.
Weil der Release war ja am 23. Juli.
Ja, genau. 2026, falls ihr das hier im Jahr 3430 hört.
Naja, das ist halt üblich, dass sie im Prinzip wollten sie damit letztes Jahr sagen, ja, für die neue Switch kommt ein Splatoon. Und das ist eigentlich alles, was sie letztes Jahr damit bekannt geben wollen. Und das ist eh schon ungewöhnlich viel für Nintendo, für die heutige Zeit. Ja. Und das mit April bis Juli ist dann der übliche Nintendo-Zyklus in letzter Zeit, dass man 3 Monate Zeit hat oder so, um das Spiel anzukündigen, zu teasern und zu launchen.
Was ist es denn jetzt für ein Spiel? Sören, willst du vielleicht mal kurz in vielleicht wenigen Sätzen sagen, was das eigentlich ist?
Ja, also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus dem klassischen Splatoon-Gameplay, also mit verschiedenen Waffen, Gegner besiegen, aber dann auch eher schon, ja, man könnte sagen Adventure, teilweise könnte man noch vielleicht, ja, teilweise auch Puzzle sagen, weil es gibt ja auch verschiedene Missionen, die dann eher mehr in Richtung Geschicklichkeit gehen.
Mhm. Also ich hab leider oft die Bezeichnung RPG gehört für den Titel und ich muss und BVE Action RPG habe ich gehört und sonst irgendwas. Was es ganz gut trifft, ist ein Begriff, den ich gar nicht mag, Looter-Shooter.
Ja, richtig. Ich habe tatsächlich, als ich das Spiel beschreiben musste, weil jemand gefragt hat, was ist denn das überhaupt, habe ich gesagt, das ist so eine Mischung aus Borderlands und Diablo. Und zwar deswegen, der ist natürlich spielerisch komplett unterschiedlich zu Diablo, sowohl was die Atmosphäre angeht, als auch was das Gameplay an sich angeht. Aber was in Diablo eben passiert, ist, dass man Monster platthaut in rauen Mengen und dann Dinge findet. Und das ist hier eben auch so. Und in Diablo, gerade Diablo 3, was ich vor allem gespielt habe, nach 2 und 1, aber in Diablo 3 war das eben so, da konntest du halt deine Waffen alle anpassen. Individuell anpassen und diverse Dinge daran ändern und dann nochmal hier hingehen und sagen, okay, ich möchte diesen einzelnen Feed möchte ich gerne geändert haben und dann daran deinen kompletten Bild, also das, was deinen Charakter quasi ausmacht, nochmal komplett umwechseln und plötzlich auf eine andere Fähigkeit gehen. Und genau das ist bei Splatoon Raiders eben genauso.
Ich hab sehr wenig Diablo gespielt, aber ich glaube, etwas macht Splatoon Raiders anders als Diablo, nämlich dass Splatoon Raiders die aufgrund von der Situation zwingt, deine Ausrüstung zu ändern. Vor allem im Endgame und im späteren, wenn es wirklich, wirklich schwer wird, wo du dann wirklich für spezifische Level, spezifische Gegner, spezifische Ausrüstung brauchst, sonst hast du überhaupt keine Chance. Das ist bei Diablo, glaube ich, nicht so, oder?
Nee, soweit ich weiß nicht. Ich habe den vierten Teil nie gespielt. Der kommt ja wahrscheinlich erst im nächsten Monat für Nintendo Switch 2. Wissen wir aber natürlich noch nichts drüber. Aber es ist bei den anderen jedenfalls nicht so. Aber natürlich ist Splatoon Raiders auch ein relativ modernes Spiel. Deswegen wundert mich nicht, dass sie dich auch so ein bisschen dazu bringen, alles mal auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel Level, in denen du halt mit den verschiedenen... Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an.
Also. Das ist, ja. Wir haben von Anfang an schon viel zu weit vorgegriffen, wo du angefangen hast zu erklären, warum du das Spiel überhaupt gern spielst, obwohl noch niemand weiß, was du da überhaupt spielst.
Genau. Also Splatoon ist halt so eine Reihe von Spielen und diese Spiele, die haben so Inklinge, das sind so kleine Menschennachfolgewesen, die quasi die Erde bewohnen. Und mit Farbkanonen oder irgendwelchen anderen Waffen die Farbe versprühen, schießen oder hauen oder was auch immer.
Tinte bitte.
Und in den bisherigen Splatoon-Spielen war es halt so, dass man quasi den Fußboden einfärben musste, um das Spiel zu gewinnen. Zwei Viererteams sind gegeneinander angetreten und haben dann quasi so einen Turf-War gemacht, so einen Gebietskampf, um dann eben möglichst viel Fußboden einzufärben in der eigenen Farbe. Und
ja, also es ist ein PvP-Spiel bisher gewesen, nur mit einem nicht Deathmatch, sondern mit einem geänderten Objective als Hauptobjective. Aber im Grunde ein reines PvP-Spiel.
Genau. Und dann gab es aber Simon Run.
Bei
Splatoon 2 kam das quasi auf den Markt. Das ist das erste Spiel auf der Switch gewesen von zweien. Wo es quasi Horden von Salmoniden gab, wie die im Deutschen heißen. So Fischviecher, die quasi auf eine Insel stürmen und man musste die abschießen und hat quasi das gemeinschaftlich gegen das Spiel gemacht. Und darauf basiert im Grunde dieses Spiel komplett. Also es geht quasi darum, diese Salmoniden abzuschießen und dann verschiedene Dinge in den Leveln zu machen. Entweder von A nach B zu kommen oder bestimmte Kristalle einzusammeln oder einfach Horden von diesen Viechern kaputt zu hauen.
Und es dafür ist aber, gibt's ich würde das, also Simon Run ist sicher die Basis davon und sie wollten ja erst das Splatoon Raiders Tower Defense Spiel machen, sind dann aber sehr schnell draufgekommen, dass das Hauptding, was Splatoon ausmacht, dieses ganz schnelle, du springst von A nach B, rutschst dorthin, gehst in die Tinte rein, wieder raus und sonst irgendwas, in diesem Tower Defense Spiel abgegangen ist. Deswegen haben sie, und es haben ja einige Gegner, gewisse leicht angepasste Objekte, es gibt neue Gegner, du kannst Gegner ohne deine Granaten besiegen, weil du gar keine Granaten mehr zwangsweise hast und solche Geschichten. Sie haben viel mehr auf dieses Action-Prinzip gesetzt. Das ist eine Masse an Gegnern und du musst immer entscheiden. Du hast wunderschöne Cues von allen Seiten, sowohl Audio als auch mit vom Bild her. Und das hast du bei Salmon Run nicht. Bei Salmon Run ist mehr eine Dauer-Defense. Du stellst dich an der Stelle und ballerst auf die Massen an Gegnern ein, die auf die ein, währenddessen wirklich Bewegungen, immer in Bewegung ist, immer wohin springen, immer dort, den Gegner, der jetzt gerade dort gespawnt ist und so. Da hat sich, wenn man sich das Gameplay genauer anschaut, wirklich, wirklich voll getan im Unterschied, finde ich.
Ich glaube tatsächlich, ich habe von uns allen das Spiel am wenigsten weit gespielt. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 19 oder 20, irgendwie so um den Dreh. Und ich glaube, ja, es geht bis 100.
Eigentlich auf gleiches Niveau. Ich bin da auch ungefähr in dem Bereich.
Okay, Emil,
was
du?
Was ist mit euch? ich bin Level 50. Problem ist, Level 50 ist Max. Das heißt, nach Level 50 levelst du ein bisschen anders. Und sonst, ich bin jetzt 50 plus 36 oder irgendwas in die Richtung.
Es gibt also Bonuslevel, wenn du 50 erreicht hast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Naja, so ist es. Du kriegst, nach Level 50 levelst du niedriger, langsamer. Du kriegst nur eine geringe HP- und Angriffsboni für diese Plus-Level, dann bist du 50 plus 10, 50 plus 11, 50 plus 12, sondern da ist es viel, viel wichtiger, da switcht das Spiel auch im Endgame. Ich spoilere das jetzt, das ist mir wurscht, ich spoilere die Story eh nicht, sondern im normalen Spiel ist es ziemlich gebalanced. Du gehst immer aufs nächste Level, du hast von der Macht her ziemlich genau das, was du brauchst für dieses Level und kriegst neue Sachen oder levelst hoch, hauptsächlich levelst du hoch, um dann quasi im nächsten Level wieder ein bisschen stärker zu sein und wieder das Service-Spiel zu spielen. Im Endgame wechselt das sehr stark vom Leveln von Charakter und Leveln der Waffen auf richtige Waffen, richtige Ausrüstung und richtige Upgrades für die Ausrüstung und Sammeln von Ressourcen, die du für diese Upgrades brauchst. Okay. Das ist noch einmal ein komplett anderes Prinzip. Und wenn du das, und da scheitere ich nämlich, weil das ist nämlich der Moment, wo du quasi viel probieren müsstest. Du kannst ja zwei beziehungsweise teilweise sogar drei verschiedene alternative Waffen ausrüsten, was jetzt quasi das zweite Gameplay-Objekt ist neben der Hauptwaffen. Und du kannst jede von diesen alternativen Waffen mit unzählig Fülle Mutatoren, die du upgraden und noch besser machen kannst und sonstiges, wo du endlos viele Ressourcen einballern kannst, verschiedene Fähigkeiten machen. Du kannst, willst und du jede von diesen, also es gibt drei verschiedene Spielstile, will ich jetzt im Prinzip sagen, das ist, wo habe ich sie mal denn aufgeschrieben?
Das sind die Tanks, die man sich auf den Rücken schneiden
genau,
kann.
Genau, ansonsten.
Genau so ist es.
Habe ich sie auch offen.
Speedpower und Tactical, also Mobilität, Kampf und eher so fallenmäßig. Und jeder von diesen Tanks hat fünf verschiedene von diesen Power-Ups, von denen du zwei ausrüsten kannst. Später kannst du dann auch noch von dem Tank, den du ausgerüstet hast, plus am zweiten Tank Power-Ups ausrüsten. Das heißt, du hast 10 Power-Ups zur Auswahl, aus denen du teilweise wirklich, wirklich zahre Kombos basteln kannst, wo du dann so spürst, dass du den Boden nicht mehr berührst oder sonstige Geschichten. Und genau solche Sachen muss man ausprobieren, richtig upgraden und Seilspülding finden und das finden, wo du wirklich Schaden machst und so. Und da müsstest du halt dann noch einmal 20, 30 Stunden investieren und da fehlt mir leider bisher noch die Motivation.
Das ist aber tatsächlich genau das gleiche wie bei Diablo 3 auch. Also da ist es nämlich auch so, du kannst bis Level 70 einfach aufleveln, währenddessen werden dir quasi die ganzen Fähigkeiten und Waffen alle gezeigt. Und wenn du Level 70 bist, dann sammelst du nur noch Bonus-Level, die heißen bei Diablo dann Paragon, und musst dann halt je nachdem, was für Spezialwaffen und Rüstungsteile und du findest, musst du dann halt deine Builds anpassen, damit es alles Sinn ergibt. Also du kannst halt bestimmte Sachen nur sinnvoll benutzen, wenn du eben deine komplette Ausrüstung daran anpasst. Und so hört es sich für mich hier bei Splatoon Rare das auch an. Ist es so?
Ja, es ist im ersten ist es so ein Lernen, bis du quasi den Endboss siegst, und dann ist es ein wirkliches Ausprobieren und ein richtiges Anpassen der korrekten Ausrüstung, richtiges Kombinieren der Ausrüstung, Pushen der Ausrüstung. Im Prinzip bei Diablo ist es halt das Verzaubern. Du haust entsprechende unterschiedliche Edelsteine oder was auch immer auf dein Ding drauf und dadurch kriegst du dort einen Bonus oder da einen Bonus. Und bei Splatoon gibt es diese Sticker oder was das waren, die du draufkleben auf das und den, wo du dann verschiedene Upgrades kriegst. Und da gibt es ja Hunderte. Das ist ja ein Wahnsinn. Also es kommen ja zusätzlich alle 11 Waffen in über 100 verschiedenen Variationen im Spiel vor. Du kannst, die Waffen haben auch noch drei verschiedene Upgrade-Level und es gibt natürlich Rarity-Drops bei den Waffen und du versuchst natürlich auch nicht zu finden, die drei Upgrade-Slots hast, dann kannst du die Upgrade-Slots austauschen und upgraden der Waffen und unfassbar viel. Das Spiel hat so viel Kleinanzeige und sowas. Also es ist wirklich, wirklich ein Looter-Shooter. Und was halt echt dazu kommt, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, es gibt fünf verschiedene Welten. Eins ist, du kommst in eine große Welt und musst dort so viel wie möglich Ressourcen sammeln und du entscheidest quasi, wann du rausgehst. Du musst eine gewisse Basis erfüllen, aber desto länger du drin bleibst, desto bessere Sachen spawnen, aber desto schwerer wird's. Und wenn du stirbst, ist halt alles weg. Dann gibt's die Trainingslevel, die es für jedes Gadget einmal gibt. Gadget heißen die Dinger übrigens, jetzt fällt's mir endlich ein, also diese sekundären Dinger. Dann gibt es diese normalen, wo du drei Stockwerke nach unten.
Diese Trainingslevel, die du gerade erwähnst, die haben mich übrigens volle Lotte erinnert an die Octo-Expansion von Splatoon 2, die ich so als allerersten Singleplayer von
Splatoon Richtung,
bezeichnen würde.
Richtig.
Im Grunde ist es genau das gleiche gewesen. Da gehst du so ein, es erinnert mich tatsächlich an Super Mario Sunshine, die Level, wo du den Fleck weg nicht hattest, wo du quasi nur springen musstest. Da musstest du in so einer offenen Welt springen. Und genauso ist es bei Splatoon Octo Expansion und so ähnlich sind halt diese Level dann im Grunde auch. Also du kriegst halt ein bestimmtes Set an Fähigkeiten und musst die dann verwenden, sonst kommst du nicht voran.
Du hast im Prinzip nur eine oder zwei Fähigkeiten, ja, und du hast die dann meistens auch schon in einem recht stark geupgradeten Modus, wo du dann schon recht viel damit kannst und damit sagen sie dir dieses Gadget zum ersten Mal, so ist es genau, und zusätzlich kriegst du noch Level-Up-Punkte, wenn du jedes abschließt, ja. Aber was ich eigentlich raus wollte, es gibt ein Level-Ding, da spawnt einfach ein spezifischer Gegner in Massen und du musst in der Zeitbeschränkung oder ohne zu sterben, gleichzeitig war das eigentlich, genug von diesen Gegner killen. Und da gibt's einfach gewisse Gegner, für die musst du deine Waffen hundertprozentig anpassen, vor allem in den späteren Schwierigkeitsgraden und alles. Und deswegen hilft's nicht, wenn du dir auch Ausrüstung voll geil upgradest, weil wenn du da in das Level gegen den spezifischen Gegner kommst, bringt dir die dort überhaupt nichts.
Ja, genau. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Es gibt zum Beispiel so einen Gegner, der sitzt quasi in so einer Kiste, in so einer Metallkiste und hat vorne so ein Gitterchen, wo er durchgucken kann, aber links und rechts und oben hat er quasi ein Schutzschild und du kannst ihn nur von hinten angreifen. Und in diesem Level, da musste ich auch unglaublich lange dran basteln, bis ich da hingekriegt habe, ein Bild zu bauen, der die Leute eben von hinten angreift. Ich habe es dann letztlich geschafft mit der Power-Ausrüstung, weil die so starke Angriffe macht, dass die auch durchgehen. Und habe es aber vorher mit der Technikausrüstung versucht, mit dem Turret, mit dem selbstschießenden Turm, den man da hinstellen kann. Der war aber nicht stark genug, obwohl ich den volle Lotte ausgebaut habe. Und da habe ich lange dran gearbeitet und ich nehme an, so wird es dann später auch sein. Ich habe auch schon andere gefunden, zum Beispiel diese
aber Regenwürmer. Aber meine Lösung für genau den Level, den du jetzt meinst, war es, sie von vorne zu schwächen mit einem kleinen Angriff und dann über sie drüber zu springen und sie dann von hinten zu töten. Das hat genauso funktioniert, ne?
Ja,
sehr mit gut. Mit einem komplett anderen Gadget-Set entsprechend. Ne? Ja. Jeder baut so seinen eigenen Stil und deswegen finde ich es auch wichtig, also du kannst ja jedes Level Koop durchspielen. Es ist allerdings meines Erachtens noch ein Singleplayer-Spiel. Und wenn du das Ding Koop spielst, ist es mehr als Hilfe, das Level zu schaffen, als dass du wirklich das Spiel erlebst.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Assistenzmodus.
Nee, da bin ich mir nicht so sicher, weil
die
Viecher, die da in den Leveln auftauchen, die sind nämlich um Welten stärker in den Koop-Missionen.
Ja.
So,
die skalieren entsprechend. Ja, die skalieren aber sowohl nach Spielerlevel, also wenn du Level 1 bist und ich Level 50 bin und wir Koop spielen, sind sie bei dir für dich viel einfacher zu besiegen als für mich. Und es skaliert dann rund von der Menge der Spieler. Aber schau dir die Level an. Das sind einzelne Schlauchlevel, wo du einmal auf die Seiten gehst, dann dort drüber und sonstiges. Wenn du da vier Leute auf das Level loslässt, dafür ist es in den meisten Fällen nicht geeignet.
Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe es nur gesehen. Aber ja, wenn du das sagst.
Es ist auch der strategische Effekt, den ich eben vorher so gelobt habe, dass du eben hörst, wenn ein Gegner auf dich zukommt, dass du weißt, wie du reagieren musst, welche Gegner du in welcher Reihenfolge besiegen musst, welcher jetzt plötzlich aufgetaucht ist und Priorität hat vor allen und das immer in Bruchteilen von Sekunden entscheiden musst, das fällt im Multiplayer. Weil da rennen vier Leute rein, setzen dir ein Ultra ein und dann ist eh alles tot.
Ja.
Und es war trotzdem mal lustig. Ich sage jetzt nicht, dass der Multiplayer-Modus nicht lustig ist. Ich sage nur, dass das Spiel im Singleplayer besser ist oder man zumindest im Singleplayer es einmal durchspülen sollte, bevor man sich den Multiplayer-Modus anschaut.
Ja. Und es gibt so Schatzlevel, wo du quasi mit den verschiedenen Tanks auf dem Rücken auch separate Boni bekommst. Das heißt, du hast die Level im Grunde nicht geschafft, wenn du sie nicht mit jedem dieser Tanks besiegt hast. Das finde ich tatsächlich auch ganz schön, weil ich bin am Anfang nur auf den Spezialtank gegangen und dann gab es halt so ein Level und da dachte ich, ja nee, ich will das ja auch haben und dann habe ich festgestellt, ja okay, mit den anderen komme ich aber dann auch zurecht. Ich kann mich nicht auf meinen einen Bild verlassen, sondern ich muss tatsächlich auch wechseln und die anderen Sachen kennenlernen. Von daher, ich finde es ganz clever gelöst.
Es haben ja die Tanks selber Level, die dazu ermutigen, mit ihnen zu spielen. Genauso wie die drei Helfer die entsprechende drei Freundschaftslevel haben, die du alle haben. Deswegen zwingst dich das Spiel quasi, wenn du alles sagen willst, dass du die nicht auf einen von denen jeweils konzentrierst.
Ja. Oh, wo wir übrigens gar nicht drauf eingegangen sind, weil das auch überhaupt nichts zur Sache tut, ist die Story von diesem Spiel.
Ja, ist halt serientypisch eher beiläufig zu, dabei, Beiwerk.
Ja, ich finde es ganz nett, wie die ganzen Mechaniken, mit denen man quasi zwischen den Leveln hin und her springt, wie die erklärt werden. Das wollen wir jetzt hier auch nicht spoilen, weil das wird am Anfang des Spiels wird das halt gemacht. Ich finde das schon sehr, sehr cool gemacht, wie die quasi die spielinterne Logik herleiten. Das gefiel mir ganz gut. Und es ist natürlich auch hilfreich, die Figuren alle so ein bisschen kennenzulernen, damit du da ein bisschen mehr lernst und so. Also ne, es gibt zum Beispiel so ein Rochen namens Mantaro und dann gibt es eben zwei Inklinge namens Marco und Muri, wenn ich mich nicht täusche. Heißt natürlich in den anderen Sprachen irgendwie alle anders. Und die bringen dann auch, wenn du sie mitnimmst, du hast quasi immer so einen knubbeligen Roboter dabei und da ist halt einer von diesen dreien drin und der bringt deine Spezialfähigkeit mit, die du nach genügend Aufladung benutzen kannst und dann halt wieder lange nicht, wie man das ja auch aus diversen Spielen kennt. Und die sind halt auch ziemlich unterschiedlich und lassen sich dann später auch noch aufleveln. Also auch da gibt's verschiedene Kombinationen.
Also Deep Cut hast ja die Band, das ist ja immer eine Band in Splatoon natürlich, die basieren auf einer Frage am Splatoon 3 Splatfest. Es hat beim Splatoon Splatfest einmal die Frage eben, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Und da waren die Auswahlmöglichkeiten eben Ausrüstung, Essen oder Spaß. Mhm. Und du hast quasi einer von die drei Charaktere redet dauernd über die Ausrüstung, einer will dauernd irgendwas kochen oder essen und der dritte hat immer Videospielkonsolen oder sowas in der Hand.
Witzig.
Was die Story betrifft, ich habe mir nämlich auch gedacht, ich habe von der Story überhaupt nichts mitgekriegt, ich muss ein bisschen forschen vorher. Ich bin auf einen unglaublichen Lore draufgekommen, der Wahnsinn ist. Also wenn du dir das hier anschaust, also die Grundstory ist ja, du hast 60 Milliarden Dollar Stadtschulden und die drei machen sich quasi auf den Weg, um Schulden zu tilgen, ne? Und gehen da quasi in das Salmonidenland und bringen dort Salmoniden um. Das ist ja eigentlich nicht so die wunderschöne Lore, die zu Nintendo passen würde. Ja. Deswegen hat sich Nintendo die Lore überlegt, dass die Salmoniden, die höchste Ehre unter den Salmoniden ist es, verspeist zu werden. Das ist quasi Kampf. Der Kampf ist gefressen oder gefressen werden, so in der Art. Mhm. Und deswegen sind sie auf dieser Insel. Auf dieser Insel gibt es ein spezielles Salz, mit dem sie schmackhafter werden. Nur wenn sie dieses Salz verspeisen, drehen sie durch. Das sind dann quasi diese Salt Salmonites, oder wie die, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch
heißt. Also
Salzmoniden, die stärkeren Gegner in dem Spiel sind die mit diesem Salz sich selbst schmackhafter machen haben wollen. Mhm. Und genau deswegen haben die Salmoniden auch Sachen wie Kochtöpfe und sowas als Waffen, weil sie gegessen werden wollen.
Wow, okay, das war auch mir auch vorbeigegangen.
Und sich selbst schmackhafter werden wollen.
Also
ich habe
nur
Plan gehabt von dem Ganzen. Ich habe das heute erst rausgefunden. Ich bin begeistert von dieser Idee.
Das ist wirklich witzig.
Darauf muss er erst mal kommen.
Was ich auch schön finde, ist in jedem dieser Level, vielleicht nicht in jedem, aber in sehr vielen von diesen Leveln kannst du an bestimmten Stellen einfach Bonus-Dinge finden. Und diese Bonus-Dinge sind meistens irgendwelche Schriftstücke oder Textfetzen, die du dann später auf deinem Schiff, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, angucken kannst. Es gibt quasi hinterher eine komplette Bibliothek von Lore, die du lesen kannst, wenn du lustig bist. Also entweder über die Waffen, über die Gimmicks, über die Salmoniden oder über die Relikte, die du gefunden hast oder eben diese Schriftstücke. Und selbstverständlich wirst du auch belohnt, wenn du das einsammelst. Weil wenn du X
das
davon gefunden
Einzige,
hast,
das Einzige, was
halt,
am meisten interessiert.
Kriegst du mehr Kristalle oder wie auch immer diese Währung da heißt. Diese blauen Dinger, ich weiß es auch nicht.
Genau. Ich muss auch noch dazu sagen, das hat ja auch noch dann mehrere Nutzen, weil tatsächlich ja auch noch so, weil ich habe das Gefühl auch, so wie das auch dargestellt wird, den Inkling, den man steuert, oder Octoling, glaube ich, ist es ja.
Der Mechaniker.
Mechaniker, darauf wollte ich ja jetzt dann kommen, der sozusagen für alles dann sozusagen verantwortlich ist. Also ich glaube, die drei anderen, die würden, glaube ich, ohne den dann, glaube ich, nicht wirklich weit kommen, glaube ich. weil er dafür verantwortlich ist, seine Waffen instand zu setzen und auch den ganzen Basiskutter oder wie das Schiff heißt, dann auch immer mehr lebhafter zu machen sozusagen, weil man mit diesen Kristallen, die er dann auch ausbauen kann.
Ja, genau, genau. Also wir fangen mit einem relativ kleinen Schiff an, was auch nicht so viele, furchtbar viele Funktionen hat und das entwickelt sich dann über das Spiel hinweg sehr doll und dann kannst du auch, und da habe ich bislang den Sinn noch nicht drin gesehen, kannst auch tatsächlich verschiedene Übungsobjekte dann auf dein Schiff draufballern, aber wenn, wie Emil sagt, das ab Level 50 so ist, dass du tatsächlich dein Bild ständig neu ausprobieren musst, dann ist es natürlich auch wichtig, damit zu üben. Und dann ist so ein Kutter auf dem, so ein Übungsgelände ist natürlich total nützlich.
Du kannst es halt ziemlich groß machen, das Übungsgelände, mit ziemlich vielen Gegnern und allen möglichen Zeug. Also ja.
Ja.
Das lässt sich ausbauen. Mir hat also dieser Kutter anfangs komplett verwirrt, weil am Anfang habe ich nur diesen Kutter gesehen in die ersten Trailer und habe mir gedacht, das wird so, weil das ist ja gerade dieser Hype auf Steam, diese Spiele, wo du da einen eigenen Schiffskutter oder halt von einem Floß quasi anfängst und Sachen einfängst und dann dein Floß erweiterst und sowas. Ich hätte gedacht, das wird so ein Spiel anfangs.
Ja.
Ich bin ehrlich gesagt noch immer ein bisschen enttäuscht, dass es noch nicht mehr, dass es nicht so ein Spiel geworden ist.
Ja, so ein Fallout-Shelter-Spiel, nee, ich bin schon ganz froh, dass es so ein Spiel ist wie dies hier. Ich habe tatsächlich auch anfangs gedacht, okay, das ist nichts für mich, weil es ist halt Nintendo-typisch ziemlich bunt und ziemlich schrill, wie auch Splatoon schon immer gewesen ist, weil die Farbe zum Beispiel, die du verschießt, die wechselt sich jedes Mal, wenn du ein neues Level betrittst. Also es ist immer eine andere Farbe, du kannst dir nicht irgendwie eine Lieblingsfarbe aussuchen, so, sondern es ist immer was anderes. Und aber natürlich immer in der Farbe deiner eigenen Haare. Und deswegen wieder zu erkennen, welche Farbe das du verschießt und welches zu dir gehört, weil die anderen, also die Octolinks, die haben immer so ein Senfgelb, würde ich sagen, ist immer so deren Farbe. Und du hast halt immer deine Neonfarben dagegen.
Das ist wahrscheinlich nach dem, was wir gerade festgestellt haben, sogar Senf.
Jetzt, wo du es sagst, ja. Ist es wahrscheinlich Senf.
Ich muss allerdings, wo du eben gerade sagst, das ist, Splatoon ist so bunt. Splatoon Raiders ist mir ehrlich gesagt zu wenig bunt. Die Welten, die ganze Umgebung, es sind alles graue Starner, düsteres, trübes und sehr pastellfarbenes Ding, was meines Erachtens auch nicht zu Splatoon passt. Und aber auch, ich habe das Gefühl, dass mir auch auch wenn der Charakter da ist und seine Farben hat, ist mir das ein bisschen zu wenig bunt für Splatoon.
Ja. Das
nicht
ist,
nur die Gegner.
Es ist so ein bisschen zu erklären, das kannst du nachlesen in dem Nintendo-Entwickler-Interview zu Splatoon Raiders, weil es war wohl, ursprünglich war das so eine total nette Sommeratmosphäre und da waren die Salmoninen alle total niedlich und dann hat man die halt abschießen müssen mit dem Szenario, was du vorhin gesagt hast. Man rennt in deren Land und will quasi sein eigenes Geld machen und dann hat Nintendo festgestellt, das funktioniert so nicht, weil alle Leute die bedauern und deswegen mussten die halt düster und böse werden und jetzt auch eben den Wunsch kriegen, gegessen zu werden, offensichtlich. Und deswegen ist es dann schon okay, die in rauen Mengen niederzumähen, was ja quasi das Ziel des Spiels ist.
Ja, aber da würde ich mir dann wünschen, dass die Farbe vom Spieler erst recht farblich rausspricht und nicht pastellfarbend ist, damit du wirklich einen kompletten Kontrast zwischen die zwei Welten ist. Aber sie sind im Gesamtkontrast runtergegangen, anstatt dass sie beim Spieler im Normalen bleiben.
Ja.
Versteht man, was ich meine? Ich denke schon.
Ja. Ja. Ja, ich finde auch, ich finde, man hätte schon mehr machen können, aber ich habe an dem Spiel grafisch eigentlich nichts auszusetzen. Also ich finde, es sieht super gut aus. Das läuft halt irgendwie in einer Auflösung, die ich für 4K halte auf meinem 4K-Fernseher. Keine Ahnung, was das in Wirklichkeit ist. Und auch auf meinem Handheld sieht die super aus.
Stabile 60 Frames durchgängig.
Und ob das jetzt, es sind stabile Frames, aber ob das 12 sind oder 60, kann ich da auch nicht beurteilen. Also von daher, ich sehe kein Ruckeln. Und das finde ich bei dem, wie viel da auf dem Bildschirm zwischendurch passiert. Es kommt durchaus vor, dass da so viel passiert, dass ich den Überblick verliere. Dann werde ich getroffen, dann gibt's diesen Rand, diesen Farbrand, der dann sagt, oh, du bist übrigens getroffen und dann passieren noch 12 Dinge und dann weiß ich nicht mehr, was passiert und dann bin ich hin und dann steht da unten, du wurdest übrigens von einem Kunstsalmonidenwort hier einsetzend platt gemacht und dann muss ich halt erstmal mich wieder orientieren, weil das manchmal unglaublich viel auf dem Bildschirm gleichzeitig passiert und ich glaube, das ist tatsächlich eher mein Problem als das vom Spiel. Ich glaube nicht, dass das Spiel irgendwann ruckelt. Habt ihr das erlebt?
Nee, das ist die. Nein, es ruckelt überhaupt nicht. Aber das ist ja die Absicht vom Spiel. Und es schaut ja grafisch eher aus wie ein Switch 1-Titel, wenn man sich jetzt so anschaut. Und dann, wenn man das erste Mal mit der Masse an Gegnern und diesem riesigen Ding und Effekten und sonstigen Zeug konfrontiert wird, merkt man, warum das Spiel die Switch 2 verwendet. Und dadurch, das macht für mich genau dieses Gameplay aus. Ich habe es jetzt eh schon mehrmals beschrieben, dieses sekundenbasierte, schnelle Umdenken, Umhandeln und auf die spezifischen Gegner reagieren, weil jeder seine Eigenheiten hat. Mhm. Und es gibt ja neue Gegner, wie einen, der große Kugel durch die Luft schießt und alle anderen Gegner, die in dieser Kugel drin sind, nehmen viel weniger Schaden. Und einen, der mit einer großen Zunge auf die Tür kommt und die versucht zu fellationieren, naja. Aber vor allem dieser blöde Wurm mit seiner grauenhaften Schildkugel, der da durch die Gegend schießt. Ich hasse ihn und er ist immer der Erste, der sterben muss, weil sonst hast du überhaupt keine Chance.
Ja, ich finde, das liegt tatsächlich auch sehr an den Waffen. Wir haben über die Strategie von diesem Spiel schon sehr gesprochen. Man muss sich halt schon überlegen, okay, in das Level gehe ich rein, da sind vor allem diese Gegner und dann sterbe ich das erste Mal, dann suche ich mir einen anderen Bild aus, versuche es nochmal. Mit einem, wo ich mehr drauf achte. Aber es ist ja auch relativ viel Taktik in diesem Spiel. Ne? Die Positionierung, deswegen, was wir schon gesagt haben und deswegen Nintendo auch gesagt hat, das soll kein Tower-Defense-Spiel sein. Man muss sich schon ziemlich schnell bewegen können und wissen, wohin man sollte in diesem Spiel. Und man muss auch vorher irgendwie dafür sorgen, dass der Fußboden die eigene Farbe hat, damit man da drin sich auch schnell bewegen kann. Und natürlich die Abklingzeiten der Waffen, die man benutzt. Weil ne, das die eigene, das Hauptschussgerät, mit dem man da quasi unterwegs ist, ob das jetzt ein Eimer ist oder ein Bogen oder der Mini-Spülflaschenschießer, keine Ahnung, wie die alle heißen, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht merken. Die haben nicht wirklich eine Abklingzeit. Die brauchen halt eine Weile lang und dann haben sie halt den Tank. Das ist auch der Tank, den du auf dem Rücken dann jeweils siehst. Und der ist halt irgendwann leer, dann musst du wieder eine Weile schwimmen und dann kannst du wieder schießen. Aber die anderen Sachen alle, die Spezialgimmicks und so, die haben halt Abklingzeiten. Und da musst du schon genau drauf achten, wann du die benutzt und ob du das jetzt bei dieser Gegnerhorde dir machst oder lieber erst bei der nächsten. Und das finde ich tatsächlich taktisch schon sehr, sehr interessant.
Mhm. Ja, finde ich auch. Aber das ist auch tatsächlich eines der Dinge, die mich schon im Vorfeld interessiert hatten auch. Dieser deutlich höhere Tiefgang, als das bisher bei den Splatoon-Story-Modi der Fall war, weil die waren die DLCs mit Octo Expansion und auch schon der dritte Teil, der hatte schon ein bisschen mehr, aber das war halt alles so hauptsächlich eher so ins Spiel reinkommen. Was ist das? Was kann man so machen? Und was sind so gute Taktiken für halt gegen andere zu spielen?
Ja.
Aber so in die Tiefe reinzugehen und die ganzen Details, die gab es halt bisher noch nicht. Und das finde ich schon sehr spannend gelöst.
Das ist auch, glaube ich, der Grund.
Es ist ja, ihr habt das echt unterschätzt.
Ich glaube, das ist der Grund, warum das viele Leute als RPG betiteln, weil das in Splatoon eben bislang nicht so war. Ne? Weil in Splatoon, da gab es halt, da hatten quasi alle die gleichen Chancen. Man konnte sich zwar seine Waffen aussuchen, aber es sind quasi in diesen Viererteam-Gebietskämpfen, sind alle mit gleichen Chancen aufgetreten, weil es sonst auch einfach unfair gewesen wäre. Also ne, wenn du irgendwie in dem Spiel 200 Stunden hast und die alle anderen wegballern kannst, funktioniert das Spiel nicht mehr. Und das konnten sie halt machen in diesem, weil das eben ein PvE und nicht ein PvP-Titel ist. Also ein Player versus Environment und du spielst nur gegen das Spiel. Und damit funktioniert es dann halt, dich aufzuleveln und verschiedene Sachen auszuprobieren und so. Und das finde ich tatsächlich auch den reizvollen Teil an diesem Spiel. Deswegen habe ich auch bei den anderen Splatoons nicht so viel Spaß gehabt. Ich habe Splatoon 2 relativ viel stimmt nicht, aber ich habe es eine Weile lang gespielt. Aber da musst du halt einfach gut sein und das musst du in diesem Spiel nicht unbedingt. Du kannst auch einfach grinden und dich aufleveln und dann wirst du halt dadurch besser. Und das finde ich, also jedenfalls bis Level 50 jedenfalls funktioniert das wohl ganz gut so.
Ja.
Das Endgame kenne ich noch nicht.
Da stimme ich
zu. Kleine Einschränkungen.
Ja.
Das Endgame wird richtig, richtig zach. Es gibt ja am Anfang drei Schwierigkeitsgrade. Einfach normal und was du nicht wieder hast, schwer halt. Und da gibt's auch sehr schwer und sehr, sehr schwer. Das Endgame zwingt dich auf sehr, sehr schwer zu spielen. Da gibt's einfach nichts anderes mehr.
Oh.
Und es gibt schon Gegner mit Level 80. Okay. Die haben kein Limit auf Level 50.
Ja, okay. Ich habe tatsächlich versucht, das auf schwer anzufangen, das Spiel. Und finde auch die Schwierigkeitseinstellungen ganz gut. Also es ändert sich halt nur daran, wie viel die Viecher aushalten, aber nicht daran, was sie an Loot verteilen. Das heißt, du kannst das Spiel natürlich schneller machen für dich, indem du das leichter machst. Jedenfalls am Anfang ist es so. Und es war mir dann aber zu schwer. Da bin ich halt gegen angekommen.
Es gibt zwei Balancings. Dadurch, dass es in diesem Koop-Modus ja immer die gleiche Anzahl Gegner ist, der Schwierigkeitsgrad steuert, wie viel Schaden du nimmst, also quasi wie schnell du stirbst. Mhm. Und das zweite, dein Level steuert, wie viel Leben die Gegner haben.
Okay.
Und wie viel Schaden sie machen. Also was für ein Level deine Gegner haben im Prinzip, ne? Aber dadurch kannst du quasi das Level komplett skalieren. Kannst du, wenn du Multiplayer spielst, du kannst mit einem, der auf schwer und Level 50 ist, spielen und einem, der auf einfach und Level 1 ist, spielen. Weil der eine nimmt einfach ein bisschen weniger Schaden und stirbt dann früher, beeinflusst den anderen überhaupt nicht. Und wenn sie für Bade braucht der Gegner 10 Schuss, dass er tot umfällt. Egal auf welchem Level sie mehr oder weniger spielen, ne?
Das finde ich tatsächlich auch ganz clever. Wenn du mit anderen tatsächlich dich zusammenschließt und spielst, dann könnt ihr immer die Level spielen, die der niedrigste quasi freigeschaltet hat. Also du kannst nicht Level überspringen auf diese Weise. Aber es macht natürlich dann, es ist vor allem der soziale Aspekt, dann einfach mit anderen zu spielen.
Aber wenn du das hohe Level schon hast, spürst du gleichzeitig das hohe und es droppt bei dir der entsprechende Loot. Also du kannst anderen Freunden helfen, die den Anfang noch nicht haben und da Hilfe brauchen, kriegst bei dir aber den Loot, den du brauchst und nicht ihren Loot, mit dem du überhaupt nichts anfängst.
Ja, das ist auch total clever. Und es gibt tatsächlich auch so ein Hilfesystem. Du kannst um Hilfe bitten und du kannst aber auch Hilfe geben. Ich glaube, ab Level 15, 16 oder so fängt das an, dass du auch helfen kannst anderen Leuten. Und dafür wirst du dann belohnt. Und du kannst aber auch um Hilfe bitten, wenn du in dem Spiel nicht weiterkommst, in dem Level nicht weiterkommst. Und dann können halt andere Leute zu dir kommen und dann machst du das halt zu dritt oder so, das Level. Und dann spielt es sich natürlich irgendwie anders und vielleicht auch machbar. Nur wenn das Level nicht beendet wird, gibt's halt für niemanden. Also auch da haben halt alle Leute dann die Motivation, quasi ihre Hilfe komplett durchzuziehen, was ich sehr clever finde.
Ja. Ja, sie haben sehr viele solche Kleinigkeiten eingebaut, an denen viele Spieler vor allem anfangs scheitern, weil sie einfach nicht dran denken. Da brauchen wir doch irgendeine Absicherung, irgendein Ding, dass wir das ausgleichen oder sonst irgendwas. Für das, dass Nintendo nie solche Spiele veröffentlicht eigentlich, haben sie sich unfassbar viel Gedanken gemacht. Und ich habe den Koop jetzt ehrlich gesagt nicht selbst probiert, aber ich habe online gelesen von Leuten, die zu viert den Koop online problemlos durchgespielt haben. Und ja, ich weiß, das habe ich mit Gears of War auf der Xbox 360 im Jahr 2006 auch schon gemacht. Aber für Nintendo ist das ein erwähnenswertes Ding, dass das Ding komplett im Koop durchspielbar ist und technisch problemlos offensichtlich funktioniert.
Ja, richtig. Haben wir irgendwas noch nicht erwähnt?
Ja, etwas wollte ich sagen, das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Sowohl der Produzent als auch der Director, die sind beide erst um die 40. Die waren teilweise noch selber in der Schule, wo das erste Splatoon erschienen ist. Wir sind jetzt wirklich so weit, dass die nächste Generation bei Nintendo komplett die Führung von First-Party-Titeln übernimmt. Auch wenn es nur ein Spin-off ist.
Erst spannend.
Ja.
Ja, ist ja schon mal ein guter Einstand, würde ich sagen.
Hat ganz gut funktioniert, würde ich auch sagen. Sören, hast du noch irgendwas zu diesem Spiel?
Ich glaube soweit nicht mehr, würde mir jetzt nichts einfallen. Ansonsten kann man höchstens noch viel mehr noch, gerade eben noch ein Detail ein. Neben den Ausriss, neben den Waffen und so gibt es halt auch noch Kleidungsstücke, wie in den vorigen Teilen, aber im Gegensatz dazu haben die keine Effekte, die haben nur noch kosmetische Hintergründe. Und ich glaube, ein, zwei kann man auch wieder mit Amiibo freischalten, aber welche genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die sehen auch meistens auch alle, die haben auch alle ungefähr, glaube ich, alle, es gibt so drei verschiedene
Schnitte.
Gruppen sozusagen, ja. Schnitte, ja, genau. Ja. Und die unterscheiden sich dann nur in Farbe und Muster.
Genau. Ja.
Wo du übrigens Amiibo sagst, man kann die drei Amiibo diesmal zusammenstecken zu einem gemeinsamen Diorama. Ist das nicht toll?
Beeindruckend. Machen die dann auch Musik? Oh, Musik übrigens. Ich finde die Musik in diesem Spiel relativ belanglos. Das ist halt immer so actionreiche, leicht dystopische Techno-Musik, würde ich sagen. Und es ist jetzt nichts, was ich mir anhören würde. Wer Lust hat und Nintendo Online bezahlt, der kann das in dieser App machen, weil die haben sie ein paar Songs veröffentlicht. Ist jetzt nichts Ohrwurmiges, finde ich. Also es passt gut zum Spielgeschehen, aber es ist jetzt nichts, was ich mir außerhalb anhören würde.
Ich war nie der Fan von Splatoon-Musik, bis auf vielleicht ein, zwei Tracks, obwohl Splatoon ja musiklastig ist, bis zum geht nimmer. Ich habe damit eigentlich fast nie was angefangen. Ich komme ja an das Intro oder die Musik, oder die Haupt-Theme-Musik vom ersten Splatoon, die liegt mir sofort im Kopf und die finde ich großartig, aber ansonsten kennt ihr jetzt, glaube ich, kein einziges Lied mehr.
Ich habe eine Zeit lang mein Tanzworkout zu einem Musikvideo von Splatoon 2 Zeit gemacht. Also das fand ich schon ganz cool, aber in-game die Musiken, ja, alle nicht so meins. Es gibt natürlich eine Sprachausgabe in diesem Spiel, haben wir nicht erwähnt, aber die Sprachausgabe ist auf Englisch und deswegen nicht zu verstehen. Das ist natürlich sehr clever, weil da kannst du die alles untertiteln. Aber sie ist vorhanden.
Da ist aber ein System dahinter. Ich habe da irgendwann einmal vor Jahren einmal so ein Interview gelesen mit jemandem, der ein Lied geschrieben hat für Splatoon Expansion auf Englisch. Und dann sind sie irgendwie gekommen mit einer Fibel, was das, was genau heißt und wann man was verwenden darf und wann nicht und sonst irgendwas. Also das ist nicht einfach nur random irgendwas, sondern dieses Englisch hat irgendwie System.
Ja, sehr gut. Alright, dann haben wir es, glaube ich. Wir müssen noch Empfehlungen aussprechen, wenn wir sie denn aussprechen wollen. Und ich würde das ganz einfach machen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, das ist für ziemlich viele Leute geeignet. Also wenn du die Fähigkeit hast, dein Gamepad zu hoch und runter zu kippen, damit du hoch und runter guckst. Das ist so der schwierigste Teil, finde ich, an diesem Spiel. Der ganze Rest ist relativ eingängig und funktioniert sehr gut. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist halt auch kindergeeignet, was großartig ist. Für mich, weil ich habe welche und sonst könnte ich es nicht spielen.
Das finde ich übrigens sehr störend, dass man gezwungen wird, Motion-Steuerung zu verwenden, dass man nur links und rechts auf den Stick geben kann, aber rauf und runter nicht. Ich finde das dämlich. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und das funktioniert sehr gut, aber ich finde das einfach blöd.
Ja, verstehe ich, bin ich bei dir.
Ja, geht mir da genauso.
Würdet ihr es empfehlen oder nicht?
Ja, doch, ich würde schon empfehlen. Also vor allen Dingen durch den Tiefgang, dass es mal vor allen Dingen etwa was anderes ist als das klassische Splatoon, auf jeden Fall.
Cool. Emil?
Unterschiedlich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wenn jemand Looter-Shooter mag und dann in dieses Endgame eintauchen kann, was ich offensichtlich überhaupt nicht kann, weil ich habe jetzt eigentlich voll aufgehört, das Spiel zu spielen. Und ich habe eine wirklich gute Erinnerung an diese 30 Stunden davor, aber mich fuchst es, dass mich das Endgame nicht motiviert und das zerstört mir ein bisschen die Erinnerung aufs Spiel davor. Jemanden wie mir würde ich das, jemanden, der mit diesem Endgame nichts anfangen kann und der quasi dann das wirklich Große aus dem Spiel rausholen kann, der eben Borderlands nicht spielen wird oder sowas, würde ich es vielleicht gar nicht empfehlen.
Aber
dagegen stehen aber wieder die 30 Stunden, die davor sind, die wirklich gut sind und wirklich Spaß machen. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher.
Genau, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, weil die 30 Stunden, die hast du ja schon irgendwie das Spiel gespielt und gemocht. Also wie lange muss man denn so ein Spiel spielen, um es empfehlen zu können?
Eben. Also diese 30 Stunden sind sehr gut, aber es lässt mich jetzt trotzdem mit einem salzigen Beigeschmack zurück.
Hervorragend. Okay, gut. Dann haben wir hier unsere Meinung kundgetan und kommen nun zu unserer beliebten Kategorie letzte Woche gespielt. Ich fange einfach mal an. Ich habe mich so ein bisschen durch viele verschiedene Titel gespielt. Ich erwähne nur Grand Theft Auto 3, was ich auf der Switch 2 zum allerersten Mal jetzt angespielt habe in der Switch-Version, weil ich dachte, irgendwann wird's ja mal Zeit. Dann habe ich Plungees gespielt, ein Metroidvania ohne Kampf, wo jetzt gerade am Donnerstag auch ein Test für uns, für das NMAC erschienen ist von mir. Was ich wirklich empfehlen kann, das ist ein sehr, sehr knuffiges Spiel. Nicht furchtbar lang, aber sehr rätsellastig und cool gemacht. Und ich habe gespielt Dawn of the Machine, ein Quake-Level-Pack von Machine Games. Machine Games haben sehr, sehr gute Spiele gemacht. Die sind auch schon diverse Male hier in unserem Podcast aufgetaucht. Zum Beispiel Wolfenstein haben sie gemacht. Oder auch Indiana Jones und der große Kreis. und eben jetzt auch für Quake einfach ein kostenloses Levelpack. Und wenn ihr Quake habt auf irgendeiner Plattform, die Night Dive Version würde ich euch da empfehlen, dann könnt ihr das einfach runterladen und spielen. Und das ist ziemlich cool. Das hat einen komplett neuen Soundtrack und es spielt sich einfach wie ein modernes Quake. Also ganz, ganz klare Empfehlung, wenn ihr sowieso Quake habt und mögt, guckt euch mal Dawn of the Machine an. Ja, Sören, was hast du gespielt?
Ja, ich habe zwei Spiele gespielt hauptsächlich die Woche. Das erste ist das jetzt vor kurzem erschienene Super Mario Sunshine auf der Switch 2 Classics.
Hervorragend.
Hauptsächlich einfach mal, um zu schauen, wie das da aussieht. Und ist auf jeden Fall schon wieder was anderes, wenn man noch vor kurzem oder seit ein paar Jahren zumindest zuletzt die 3D Classics Version im Kopf hatte, die ja noch schön 16:9 hatte. Jetzt wieder auf 4:3 ist dann wieder was anderes, aber ansonsten spielt es sich trotzdem wie auf dem GameCube. Mhm. Wahrscheinlich, das habe ich nicht ausprobiert, das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen.
Spielst du es mit GameCube-Controller?
Ja,
oder spielst du es mit?
Ich spiele es mit GameCube-Controller. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, wie das mit einem normalen ist, weil deswegen, da lässt sich ja schön steuern mit dem Dreck weg und
weil
dem.
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Der fehlende analoge Trigger ist meines Erachtens noch ein wirklich großes. Ich meine, sie haben es sehr schön gelöst bei Allstars, aber es ist halt trotzdem, du kannst. Es ist lästig.
Ja.
Es fällt.
Ja, das spielt sich so deutlich besser.
Ja.
Ja, und ansonsten.
Und dadurch, dass sie jetzt quasi nicht die notwendigen Anpassungen im Emulator gemacht haben, dass man die Stärke des Spritzens einstellen kann, frage ich mich, ob das dann noch sinnvoll spielbar ist an diese Stellen, wo du eine gewisse Stärke brauchst.
Mhm. Ja. Tja. Ich werde es mir nochmal anschauen dann spätestens. Ich denke mal, wir werden bestimmt in Zukunft irgendwann wieder einen Retro-Roundup-Podcast machen über Sunshine und wahrscheinlich noch andere Spiele und dann.
Ja.
Wenn du an so eine Stelle kommst, schalt den GameCube-Controller aus und schau, was passiert.
Ja.
Ich finde ja spannend an der GameCube-Collection, an einem GameCube Nintendo Classics App, die du runterladen kannst, dass die einfach mit jedem Spiel 1,4 Gigabyte größer wird. Das heißt, die App hat inzwischen schon 12 Gigabyte, wenn du dafür keinen Platz hast auf deiner Konsole.
Und das ist.
Hast du schon Pech
das
gehabt?
Das ist so lächerlich.
Und warum machen sie so nicht lächerlich einfach die Sachen auswählbar? Ich meine, gerade bei Game Boy Advance Spielen, NES, SNES, ist es total egal. Da kannst du einfach immer alles runtergeladen haben. Aber beim GameCube, warum nicht einfach die in der App auswählbar machen, die du, naja, wir werden sehen, was passiert.
Ein GameCube-Spiel hat nicht 1,4 Gigabyte, wenn man die Garbage-Data strippt in der ISO. Dann ist es so groß wie die Daten, die drauf sind.
Na, aber
wenn
das haben sie nicht gemacht.
Ihr eigenes verdammtes Dateiformat verstehen würde, dann wäre diese App halb so groß. Das ist eines der größten Dinge, die mich anzipft an dieser App. Ich schau zu, wie Spiele dazukommen, wo ich weiß, die haben 200 Megabyte und das Ding wird 1,4 Gigabyte größer.
Tja. Okay, so, was hast du noch gespielt? Du hast gesagt, zwei Spiele.
Ansonsten habe ich noch ein Spiel gespielt in Vorbereitung für ein Spiel, was nächsten Monat kommt. Fire Emblem Three Houses in Vorbereitung auf Fortune's Weave. Nochmal reingeschaut, um in der Story und im Gameplay drin zu sein.
Oh ja. Oh ja, da bin ich auch tatsächlich sehr neugierig. Da gab es ja jetzt neulich auch so ein 20-minütiges Direct-Video zu Fortune's Weave. Ja.
Super Direct, wo sie dann am Schluss einfach bekannt geben. Ja, alles, was wir eigentlich bisher gesagt haben, ist wurscht, weil das ist der Spielcharakter und nicht das, was ihr alles bisher gesehen habt. Viel Spaß.
Und jetzt geht das Spiel richtig los.
Ja.
Ja, fand ich auch sehr gut. Emil, was hast du gespielt?
Nicht viel. Ich habe Sonic Racing gekauft für die Switch. Sonic, wie heißt es? Ultra Cross Worlds, so heißt es. Habe mir den DLC gekauft, bin ein paar Runden mit einem Turtle und mit SpongeBob durch Sonic und Pac-Man-Rennen gefahren. Und ansonsten habe ich die ganze Woche Urlaub damit verbracht, 8 Staffeln Entourage zu schauen. Zum wiederholten Mal.
Okay.
Ganz großartige Serie. Man muss halt sämtliche politische Correctness abschalten und sich damit abfreunden, dass, ja, egal. Ist sehr gut.
Okay.
Und dazwischen dann halt immer wieder alle möglichen Minispiele, immer wieder Picross dazwischen und was mir halt so unter die Finger kommen ist, aber nichts längerfristiges, was erwähnenswert wäre.
Okay.
Aber ich habe das Lego Donkey Kong Ding zusammengebaut. Das ist lustig.
Ah, dieses Arcade-Ding.
Ja, genau, das Lego Donkey Kong Arcade-Welt-Ding. Man ist 6 bis 8 Stunden beschäftigt, wenn man halbwegs normal Lego baut, und dann hat man 200 Euro dafür ausgegeben und jetzt steht's rum. Aber man kann ein bisschen damit spielen.
Ja, da gibt's verschiedene Stufen der Cleverness. Man kann die zum Beispiel nur kaufen, nicht aufbauen, dann steht's nicht rum. Man kann die auch einfach nur das angucken und gar nicht kaufen, dann braucht man das Geld nicht mehr auszugeben.
Na doch, kaufen ist einmal das Mindeste.
Okay.
Was ich noch sagen wollte, ich bin trotzdem enttäuscht von hinten. Also der Yoshi war ja auch bewegungsfähig, indem er unten an dieser Kurbel gedreht hat, und der hat hinten katastrophal ausgeschaut. Da haben sie sich um die Rückseite der Figur überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt ist es schon ein bisschen netter und sie wollen quasi zeigen im Hintergrund, wie die Mechanik funktioniert, dass das im Vordergrund passiert. Ich finde das aber doch immer dämlich, weil das steht noch immer bei der Wand an und steht hinten raus. Und ich hätte das gern sinnvoll versteckt in dem Ding und nicht auf der Rückseite einfach alles offen und billig.
Ja, verstehe ich. Tja, man kann nicht alles haben. Gibt ja genug Leute, die sich über Lego ärgern. Gut, aber das ist kein Lego-Podcast, sondern unser Videospiel-Podcast. Ich würde sagen, wir machen den Sack an dieser Stelle zu. Nächste Woche haben wir auf jeden Fall wieder ein Thema für euch. Und zwar wissen wir es noch nicht. Es stehen mehrere zur Auswahl. Lasst euch überraschen. Tja, damit verabschiede ich mich. Gehabt euch wohl. Schöne Woche.
Professionalität.
Also,
frohe Ostern.
Bis denn. Ciao, ciao.
Tschüss.